Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Scharf sehen ist so ungefähr das Selbstverständlichste in einer Wohlstandsgesellschaft. Aber steckt im verschwommenen Bild nicht auch eine Qualität in Grenzen, die sich auflösen im Ausblenden dessen, was wir nicht sehen, nicht wahrhaben wollen, bis hin zur Unsichtbarkeit? Deshalb in dieser Echtzeitausgabe ein Lob auf die Unschärfe, und zwar auch jenseits der Augenkraft.
Alles unscharf.
Die Unschärfe ist eine Form der Ungenauigkeit, Unbestimmtheit oder Ungewissheit bei der Abbildung bzw. Wiedergabe eines Objekts oder Sachverhalts.
Ich trage 1000 Tattoos auf der Haut.
Dadurch, dass die Haut sich erneuert, setzt natürlich ein Alterungsprozess ein und dementsprechend werden tätowierte Linien unscharf.
Mich nerven halt diese Monitore, die überall an Bahnhöfen sind.
Viele Displayinhalte kann ich vielleicht bald mit einer Art Sonnenbrille verschwinden lassen.
Unscharf macht Brille.
Wo fängt Sex an? Ein bisschen zu lange in den Augen gucken?
I know you love some other man, baby, that's alright.
Es gibt so eine Vielfalt und das macht alles ein bisschen unscharf und gleichzeitig ist die Vielfalt ja gerade, apropos Sex, das Scharfe daran.
Sie ist unscharf an den Rändern.
Unscharf. Ein Lob auf das verschwommene Bild in dieser Echtzeitausgabe. Wobei, wir werden auch über unscharfe Tattoos sprechen, was ja nicht unbedingt erstrebenswert ist. Über unscharfe Grenzen und die Öffnung der klassischen Zweierbeziehung. Es geht um Tarnkleidung, zum Beispiel für Demonstranten, und eine Brille, die wegblendet, was man nicht sehen mag. Werbung zum Beispiel. 10.000 Werbebotschaften prasseln pro Tag auf uns ein. Eine Erfindung aus Kalifornien könnte die nicht nur unscharf, sondern gleich unsichtbar machen. Und diese Erfindung ist eine Brille. Matthias Finger.
Teile des Berliner Hauptbahnhofs gleichen einer Slalomstrecke. Ständig muss ich mannshohen Werbebildschirmen ausweichen. An die 100.000 Stück stehen bei uns bereits im öffentlichen Raum herum, schätzt der Außenwerber Ströhr.
Mich nerven halt diese Monitore, die überall an Bahnhöfen, Arztpraxen, im Supermarkt sind.
Und warum nerven die dich?
Na, weil die Werbung halt ein regelrecht zuballert.
Schimpft meine Freundin. Doch Public Screens sind die Lieblinge der Werbebranche. Bunt wie Plakate, bewegt wie Fernsehen und schnell wie das Internet. Am Bahnhof fühle ich mich belagert von Werbung für Handytarife, Schokolade und Computerprogramme.
Ich werde mit Produkten oder Dienstleistungen konfrontiert, die gar nichts mit meinen Bedürfnissen zu tun haben. Ich kann das Ganze nicht ablehnen. Ich habe keine Wahl, ob ich die Werbung gucken möchte oder nicht.
Erklärt Psychologin Elisabeth Heckel. Doch es gibt Hoffnung. Viele Displayinhalte kann ich vielleicht bald mit einer Art Sonnenbrille verschwinden lassen. Vermarkten will die Idee der amerikanische Künstler Ivan Cash.
Mein Freund Scott Blue hat diese Folie gefunden, die den Blick auf Monitore blockiert. Er hat sie mir gezeigt und ich konnte nur sagen, Kumpel, wir sind an was Großem dran.
Als Sichtschutz wird die Folie auf Glaswänden von Besprechungsräumen angebracht. Von außen gesehen erscheinen die Bildschirme im Aquarium dunkel. Warum? Flüssigkristallanzeigen arbeiten mit polarisiertem Licht. Könnten wir im Physikunterricht gelernt haben. Leistungskurs, versteht sich.
Die Lichtwellen der Flachbildschirme bewegen sich auf einer vertikalen Achse. Um sie zu blockieren, benutzen wir also einen horizontalen Polarisationsfilter. Den kann man sich wie einen Zaun aus quergenagelten Latten vorstellen. Da kommen senkrecht ausgerichtete Lichtwellen nicht durch.
Erläutert Scott Blue im Online-Magazin Weiß. Inspiriert wurden die Erfinder vom Science-Fiction-Klassiker Sie leben aus dem Jahr 1988. Eine magische Brille bringt hinter Werbeanzeigen fettgedruckte Anweisungen von Außerirdischen zum Vorschein, die unsere Welt kolonialisieren.
Heirate und vermehre dich. Keine selbstständigen Gedanken. Konsumiere. Unterwirf dich, schlaf weiter, sieh fern.
Heute beanspruchen bewegte Bilder unsere Aufmerksamkeit. Permanent, ohne Kontrolle. Psychologin Elisabeth Heckel.
Jede kleine Mini-Entscheidung, die unsere Nervenzellen treffen, dahingehend, ob eine Information interessant ist oder weniger interessant ist, führt zu einem Energieverbrauch. Und wenn ich sehr viele dieser Entscheidungen treffen muss, führt das zu einer Erschöpfung.
Mit ihrer Brille treffen Ivan Cash und Scott Blue den Nerv der Zeit. $140.000 kamen bei ihrer Kickstarter-Kampagne zusammen. Doch die gelieferten Brillen überzeugen nicht alle.
Was für eine Enttäuschung. Die Brille funktioniert nicht richtig. Jetzt ist alles lila. Also, das klappt nicht mit meinem Laptop.
Mein Blogger Samir aus den Niederlanden. Meine Anfrage in Los Angeles bleibt unbeantwortet. Zu kaufen gibt es die Brille bisher noch nicht. Vielleicht ist sie doch eher ein Kunstobjekt mit limitierter Auflage.
Wir können unsere eigenen Handys und Fernsehgeräte ausschalten, aber nicht alle Monitore da draußen. Wir wollen deren Nutzung nicht verbieten, sondern sagen, versucht's doch mal mit Mäßigung.
Meine Freundin hätte die Brille gern ausprobiert. Schade, aber wahrscheinlich überlebt sie auch ohne.
Ja, ich glaube schon, dass wir so eine eingebaute Schutzfunktion haben gegen diese ganzen Umweltreize.
Und wie funktioniert die?
Dass wir halt gewisse Sachen einfach ausblenden, wie zum Beispiel diese beweglichen Bilder. Und das ist halt so eine Art Umweltverschmutzung schon fast.
Ich selber finde die Idee mit der Brille gut. Allerdings sollte sie lieber mit Blick auf das nahende Frühjahr und meine Figur all das leckere Essen um mich herum unsichtbar machen.
Nein, das wäre wirklich schade, wenn all die schönen Dinge dieser Welt, zum Beispiel gutes Essen, unsichtbar würden. Unschärfe ist das Thema dieser Echtzeitausgabe, heißt ja keine klaren Grenzen, fließende Übergänge. Da tun wir uns schwer mit. Im einfachsten Fall kauft man eine Brille, aber wie ist das eigentlich zum Beispiel in der Liebe, wenn die Grenzen verschwimmen, zum Beispiel die der Monogamie? Wir haben in den letzten Jahren immer wieder über das Modell der Polyamorie gesprochen, auch hier in der Echtzeit, als journalistisches Modethema irgendwie schon wieder out. Aber ich habe mir sagen lassen von einer Psychologin, sie glauben gar nicht, wie oft das gelebt wird, auch in vermeintlich spießigen Partnerschaften. Deshalb fragen wir an dieser Stelle nochmal nach und dazu ist im Studio die Psychologin Carina Linz, die sich intensiv mit Polyamorie beschäftigt. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Frau Linz, wie häufig werden solche Beziehungen mit mehr als zwei Personen gelebt? Was ist da so Ihre Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist eine Sache und was die Forschung sagt, ist eine andere Sache. Wenn man die Forschung anguckt und wirklich nach polyamoröse Beziehungen nachschaut, dann heißt es ungefähr ein in 5 Menschen.
20%?
Ja.
Ist nicht so wenig.
Es
und Sie würden sogar sagen, Ihre Wahrnehmung ist eine andere.
Ja, ich würde sogar ein bisschen höher tippen. Aber es kommt immer, bei Forschung ist es immer ein bisschen kritisch, wie man überhaupt fragt. Ist es anonym oder nicht anonym und so weiter und so fort. Und auch, wie nennt man sich überhaupt? Nennt man sich polyamorös oder sagt man, wir sind in einer offenen Beziehung? Oder sagt man, wir haben da eine Regelung? Wir haben da eine Regelung, glaube ich, ist sehr häufig.
Und wie kommt es dazu? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer eine ganz bewusste Entscheidung.
Nein, für Heterosexuelle ist es meistens nicht eine bewusste Entscheidung. Also da gibt es eher so eine Tradition von, das ist so ein Default-Setting, also eine Art Voreinstellung, wie wenn man einen Computer kauft. Das Programm gibt es irgendwie schon und man denkt darüber nicht nach. Und da glaube ich, fallen viele Leute einfach in diese Monogamie rein und leben die dann einfach, bis es vielleicht schief geht, was es ja in fast der Hälfte von den Beziehungen tut.
Und schiefgehen heißt, einer verliebt sich in eine dritte Person.
Zum Beispiel, oder es scheitert irgendwie, ne? Jedes zweite Paar geht ja auseinander und da ist vielleicht etwas am Modell, das wir vielleicht uns mal anschauen könnten.
Es gibt ja, wenn wir über Polyamorie oder offene Beziehungen sprechen, immer dieses auf der einen Seite, ach, das wäre so toll, wenn das ginge. So. Und auf der anderen Seite, manchmal sogar von derselben Person, aber du kannst halt nicht alles haben im Leben. Wie sehen Sie das?
Dieses, ja, du kannst nicht alles haben, finde ich ein bisschen altmodisch. Ich bin ja in Belgien groß geworden und das erinnert mich irgendwie so an so katholische Sitten von, man muss irgendwie, man darf es sich nicht zu gut gehen lassen. Da würde ich sagen, naja, wenn man eine offene Beziehung hat, dann verzichtet man schon mal auf Monogamie. Man kann dann vielleicht in der Tat nicht alles haben.
Interessant. Worauf verzichtet man dann, wenn man auf Monogamie verzichtet?
Dann verzichtet man auf du und ich zusammen fürs Leben und bis der Tod uns scheidet. Aber in der Tat, worauf verzichtet man? Weil Monogamie kann ja auch bedeuten, wir haben eine emotionale Monogamie. Ich teile mein Leben mit dir, dafür habe ich aber trotzdem Sex mit anderen.
Und es geht ja immer um Sex eigentlich, ne?
Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es gibt auch Leute, die finden es schrecklich, wenn jemand im Restaurant essen geht, weil man zu Hause ja eigentlich ein Sternkoch ist und du bist mit deinem Freund in unser Restaurant gegangen. Wie konntest du bloß? Also es gibt so viele Variationen von Betrug, dass ich es gar nicht nur auf sexuelle festlegen möchte. Jede Beziehung hat eine andere Geschichte und darum ist es auch dieses, Leute wollen Modelle haben und wie macht man es am besten und so. Es ist immer so individuell.
Okay, natürlich hätte ich Sie jetzt gerne danach gefragt, wie man es am besten macht.
Das können Sie gerne trotzdem machen. Dafür bin ich doch da.
Genau. Wie macht man es am besten?
Ja, okay, also hier kommt das Modell. Nein, es gibt, also wie gesagt, es gibt nicht die eine Manier, es zu tun, aber es gibt natürlich schon so ein paar Tipps. Und ich finde, also gerade bei Heterosexuellen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, die haben es einfach schwierig, über Sex zu sprechen. Viele Homosexuellen haben es da leichter, weil die sowieso schon Coming Out haben gegenüber der Familie, da geht es sowieso schon über Sex und alles danach ist einfach leichter. Und dann, was heißt dann gute Kommunikation, weil das ist ja der Hauptregel bei sowas. Und gute Kommunikation hier, würde ich sagen, ist ehrliche Kommunikation. Auch darüber sprechen, wovor habe ich eigentlich Angst. Das kann schwierig sein. Also ich finde, es ist nicht etwas, was man einfach so mal machen muss, weil es ein Modephänomen ist oder was weiß ich.
Es gibt ja so ein paar Dinge, die der Polyamorie im Wege zu stehen scheinen. Da wäre zum Beispiel die Eifersucht.
Ja, aber die gibt es ja ohnehin auch in der Monogamie. Wenn man eine offene Beziehung hat, kann es natürlich auch zu Eifersucht kommen. Aber da kann man dann auch Regeln haben und gucken, okay, wie machen wir das dann? Wenn man selber eher eine offene Beziehung leben will und der andere tut es einem zuliebe und ist deswegen die ganze Zeit eifersüchtig, das ist ein Desastermodell.
Aber was ist denn jetzt eigentlich eine offene Beziehung? Also ich frage mal, was unterscheidet denn eine offene Beziehung von einer Beziehung mit Affären?
Ja.
Auch mit nicht geheim geführten Affären, sondern mit offen geführten Affären? Ist das für Sie eine offene Beziehung?
Ja. Wie nennt man was? Also ich finde, es gibt viele Manieren, es zu machen. Und was ich immer wieder höre, ist, wie gesagt, wir haben da eine Regelung.
Was machen denn diese Liebschaften, diese offen gelebten Liebschaften mit dem Kernpaar? Also ist das...
Ja. Also eine Sache würde ich sagen, was ich immer wieder höre, das ist Time Management. Das muss man können. Also wenn man seinen primären Partner, sagt man dann oft, von dieser Zweierbeziehung, da höre ich immer wieder, wie schwierig es sein kann, genug Zeit zu haben. Also da muss man schon pfiffig sein. Mhm. Das andere ist, was auch viele Leute machen, ist, dann schließen sie die Beziehung wieder. Sagen, jetzt brauchen wir wieder mal eine Zweierbeziehung, wenn es schwierig wird zum Beispiel. Da kann man ja auch wieder sagen, jetzt gehen wir mal zurück in der Zweisamkeit.
Okay, also wenn ich Sie richtig verstehe, heißt Polyamorie nicht unbedingt, dass alle gleichberechtigt sind.
Nicht bei allen. Also es kommt auf die Leute an. Bei manchen ist es so, dass alle gleichberechtigt sind und dann reden Leute eher über Polyamorie. Aber bei offenen Beziehungen sprechen Leute dann öfter über, ich habe einen primären Partner und dann habe ich meine Liebhaber, Liebhaberinnen oder wie auch immer. Ja.
Und würden Sie sagen, das ist ein Modell, was sozusagen temporär funktioniert? Weil Sie haben ja auch gerade gesagt, okay, vielleicht muss man dann auch mal wieder auf die Zweisamkeit zurückgehen? Ist das etwas, was bis ins hohe Alter trägt?
Ja, für manche ist es so, für manche ist es anders. Ich weiß, das ist ein bisschen frustrierend, ich habe da keine klare Antwort für Sie. Aber es ist einfach so, dass manche Leute, ja, die leben das ihr Leben lang so. Dass sie sagen, es sind wir beide und wir zum Beispiel sind auch verheiratet, aber wir schlafen trotzdem mit anderen Leuten. Aber es sind nur du und ich hier in dieser Beziehung zum Beispiel.
Ist denn Ihre Erfahrung, dass die Leute da sozusagen in dieser Primärbeziehung keinen Sex mehr haben?
Doch. Also das würde ich sagen, als ein Ratschlag würde ich immer sagen, weil da rate ich dann von ab bei meinen Paare, dann sage ich, wenn die sagen, wir haben einen schlechten Sex oder keinen Sex mehr miteinander, also möchten wir eine offene Beziehung, da denke ich immer, nee, das finde ich, das wie sagen, dann kriegen wir ein Kind. Das finde ich keine gute Idee. Ich finde ganz wichtig ist, dass man eine gute Bindung hat. Und dann hat man auch, also Autonomie und Bindung, das sind so die Kernthemen von Liebesbeziehungen. Und wenn die Bindung gut ist, dann kann man ja spielen gehen, solange man weiß, man kann zu Hause immer wieder ankommen.
Ja, das ist ja interessant, dass Sie das sagen, das Spielen gehen, dabei kommt das Spielen gehen doch meistens, wenn die Bindung gerade nicht so gut ist, oder? Ist das auch eine Fehlanalyse?
Ich will das keine Fehlanalyse nennen, aber kommt darauf an, weil wenn es in der Bindung nicht gut geht, dann hat man vielleicht keine Lust, spielen zu gehen, aber gerade weil man merkt, da ist ein Partner, der unsicher ist.
Okay, das heißt, offene Beziehung ist vielleicht besser geeignet für Beziehungen, denen es eigentlich ganz gut geht.
Ja. Oder auch einfach für Menschen, die das gerne leben möchten. Und man verändert sich ständig. Ich bin jetzt 45, ich bin nicht mehr die 20-Jährige, die ich auch mal war. Und so wie wir älter werden und unsere Beziehungen älter werden und wir verändern uns und die Haarfarbe wird anders und so weiter, so ist es auch mit Sexualität.
Aber dieses Verändern würde doch dann eigentlich auch dafür in der Konsequenz sprechen, dass man einfach den Partner wechselt.
Ja, und das ist ja, was viel häufiger passiert. Die serielle Monogamie, das ist, was die meisten Menschen leben. Ich bin monogam in alle meine Beziehungen, wie Esther Perel so schön sagt.
Und warum ist das so? Warum glauben Sie, hat sich dieses Modell durchgesetzt? Bislang?
Weil, ja, also in unserer Gesellschaft, das hat eine ganz lange Geschichte. Ne? Also die Frauen wurden ja immer kontrolliert. Das ist ja ziemlich neu, dass wir nicht mehr kontrolliert werden. Und gerade unsere Sexualität, das ist alles so neu noch. Das ist erst seit den 60ern, 70ern, wo es die Pille gab und so. Und plötzlich wurden Frauen freier und selbstbestimmter. Aber eigentlich gab es immer der Zweierbeziehung, weil religiöse, politische, ganz viele verschiedene Gründe gesagt haben, so das hier ist das Richtige und alles andere ist falsch. Es gibt so viele Bücher, die das gegen sagen.
Was ist denn mit den Liebhabern?
Also, ja. Ja, was ist mit den Liebhabern?
Ja, also wenn man so eine offene Beziehung pflegt, man hat diese Primärbeziehung und dann hat man noch die Liebhaber, die sind ja eigentlich immer auf Platz zwei, ne?
Bei manchen ist das so, ja. Bei anderen ist es wiederum nicht so. Wenn sie sagen, wir sind Poly zum Beispiel und die teilen alle die Nummer eins. Aber wenn man sagt, ich habe einen Primärpartner und dann sind meine Liebhaber auf Platz Nummer zwei, ja, klare Grenzen, klare Kommunikation, Transparenz. Vielleicht ist diese Person auch die Nummer zwei beim Liebhaber in deren Haushalt und passt das gerade so. Und übrigens, was ich sehr interessant finde, ist, bei mir kommen dann oft immer noch Paare. Dann frage ich aber, und wo sind die anderen? Ach so. Also sogar bei vielen Leuten drinnen, obwohl die offene Beziehungen leben und die mich kontaktieren und sagen, wir wissen, dass sie darüber sprechen können und da mit uns arbeiten können, kommen die trotzdem als Paar. Und es liegt ja auch im Wort, weil ich Paartherapeutin bin.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, also deshalb meine Frage. Im Prinzip geht es ja immer oder häufig dann doch um das Paar, was sich Freiheiten gegenseitig zugesteht.
Ja.
Und die Nummer 3, 4, 5, 6 hat meistens nicht die Rolle, die der Primärpartner hat.
Für manche. Das kann man so nicht generalisieren. Und das Argument, das viele Polyamorösen immer wieder bringen, ist ja, dass man auch mehrere Kinder lieben kann. Also das Herz wächst. Das ist nicht wie ein Stück Kuchen. Und da ist weniger Kuchen für mich da. Aber das ist wieder so, das ist abhängig von, wie man tickt. Manche Leute sind einfach mehr monogam veranlagt, glaube ich. Und andere Leute sind einfach mehr offen und sagen, klar, mein Herz platzt jetzt nicht sofort, nur weil ich zwei oder drei Menschen liebe. Und viele verstehen das, wenn man dieses Bild von Kindern lieben dabei holt. Man liebt ja auch seine Familie, also man hat vielleicht auch Lieblingsfreunde. Warum muss man nur einen besten Freund haben? Hoffentlich haben die meisten von uns 2, 3, 4.
Hört sich super an.
Ja, ne? In der Theorie ist es auch. Das Praktische ist, es gibt sehr viele Herausforderungen und davon kriege ich ja viel mit. Ich bin Psychologin, das heißt, meine Hauptbeschäftigung sind Probleme.
Ja, und was sind die Probleme?
Das ist in der Tat auch Eifersucht, aber auch Time Management. Und also, was ich auch finde, ist dieses, wenn man zusammenlebt, dann wird der Partner, mit dem man zusammenlebt, manchmal so der Roomie, so der beste Freund, den man nur mal kurz sieht, wenn man zu Hause ist, um Wäsche zu waschen und so. Und da finde ich es ganz wichtig auch, dass man dafür sorgt, dass man alle Beziehungen gut pflegt und dass der eine sich nicht irgendwie so als selbstverständlich einfach da ist. Damit sollte man aufpassen. Auch in der Monogamie übrigens. Das tötet die Liebe, wenn man einfach denkt, ach ja, sie ist ja eh da. Mhm. Sie ist doch immer da.
Ja, wenn die Grenzen der Monogamie sich auflösen, ein Gespräch über offene Beziehungen, über Polyamorie mit der Psychologin Carina Linz hier im Echtzeitstudio. Ihr Buch Sprechen über Sex erscheint am 10. März im Karl-Auer Verlag. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Jeden Morgen im Bad nahm sie aus einem kleinen Tegel aus weißer Keramik ein wenig Butter und rieb sich damit das Gesicht ein. Erst viele Jahre später entdeckte ich, dass es nicht Butter war, sondern eine Tagescreme mit dem Namen Curese Salome.
Kann ich Ihnen helfen?
Ich bin heute Abend verabredet und da hätte ich gern ein, zwei Wörter, die ein bisschen besonders klingen.
Verstehe.
Sie müssen schon zu mir passen. Fremdwörter stehen mir zum Beispiel gar nicht.
Macht schnell streng.
Genau. Gerne was Längeres, Elegantes.
Darf es auffällig sein?
Nein, auf keinen Fall ausfällig. Ich kenne den Mann doch kaum.
Ich meine extravagant.
Ach, extravagant habe ich schon ewig. Verwende ich aber kaum.
Ich zeige Ihnen da mal was. Haben wir gerade reinbekommen. Felisandern.
Das ist wirklich schön.
Sie können damit knappe Worte spielerisch verlängern oder einen Fadensatz umschmeicheln. Mal nachdenklich in die Stille hinein. Felisandern.
Felisandern.
Wir haben es auch noch einen Ton dunkler. Felisunder.
Nein. Ich nehme Felisandern.
Soll ich es Ihnen einpacken oder wollen Sie es gleich in den Mund nehmen?
Nein, bitte einpacken.
So ungefähr 3000 Mal pro Minute jagt eine Tätowiernadel Farbe unter die Epidermis, finden viele super. Aber inzwischen gibt es ja auch Studios, die Tattoos schon wieder entfernen. Manche werden ja auch unansehnlich, zum Beispiel durch Alterung. Und da sind wir bei unserem Echtzeitthema diese Woche, nämlich der Unschärfe. Der Kunsthistoriker Ole Wittmann hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt im Zusammenhang mit der sogenannten Werkalterung. Hallo Herr Wittmann.
Hallo Frau Schwarz.
Sie haben sich Tattoos also als Kunstwerke angeschaut, ja?
Ja, genau. Tatsächlich habe ich meine Doktorarbeit in Kunstgeschichte geschrieben und da ging es um die Verbindung von der Tätowierung zur bildesten Kunst im weitesten Sinne.
Und die Tätowierung ist wahrscheinlich ein Kunstwerk, das schneller altert als viele andere.
Ja, genau. Tätowierungen haben ja die Eigenheit, dass sie oft in den menschlichen Körper gestochen werden, manchmal natürlich auch in andere Materialien. Aber in dem Moment, wo sie in die Haut gestochen werden, setzt natürlich ein Alterungsprozess ein. Dadurch, dass die Haut sich teilt und erneuert, also die Zellen sich teilen und dementsprechend werden beispielsweise tätowierte Linien unscharf. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, an welcher Stelle sich dann so eine Tätowierung befindet oder wie stark sie Licht zum Beispiel auch ausgesetzt ist. Was so ein Klassiker ist, ist zum Beispiel auf den Fingern oder in der Handfläche oder an der Fußsohle oder auch an den Seiten der Finger. Also das ist jetzt auch so Mode, dass so junge Leute sich dann da so kleine Tätowierungen auf die Seite des Fingers stechen lassen und die sind also ganz schnell unansehnlich.
Und kommt das auch, weil da irgendwie einfach die Haut sich schneller erneuert?
Das kommt daran, dass sie erstmal die Tätowierungen natürlich da schlechter einzubringen sind, ne? Weil wenn man jetzt, sag ich mal, auf dem Oberarm, da kann man die Haut wunderbar spannen und da kann der Tätowierer die Haut festhalten, um die Nadel richtig so einführen. Und wenn man halt so einen kleinen knöchernen Finger nimmt, wo ja auch kaum Fett ist, sondern man ja quasi direkt auf dem Knochen tätowiert, dann ist es natürlich auch schon sowieso technisch viel schwieriger, die Farbe richtig in die Haut zu bringen. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass das natürlich auch eine Stelle ist, die sich dauernd bewegt. Und dieses sich Bewegen ist im Heilungsprozess auch wenig förderlich.
Warum haben Sie sich überhaupt damit beschäftigt?
Das ist eine gute Frage.
Tragen Sie selbst Tattoos?
Ja, ich trage selbst Tattoos, ja.
Und wie verändern die sich?
Die verändern sich auch, aber ich habe mich tatsächlich in meiner Doktorarbeit Tattoos in der Kunst damit beschäftigt, weil die Platzierung von Tätowierungen auf dem Körper natürlich nicht nur für die Ikonografie wichtig ist, sondern eben auch für so technische Aspekte. Und da ist eben dieser Alterungsprozess und die Veränderung der Bilder natürlich interessant gewesen. Ja, und ich bin auch tätowiert.
Ja.
Genau, und die verändern sich auch, natürlich.
Ja, erzählen Sie doch mal. Also wenn es Ihnen nicht zu intim ist.
Ja.
Also gibt es Tattoos, wo Sie denken, ah, hätte ich das mal nicht gemacht, weil das sieht jetzt einfach nicht mehr gut aus?
Nee, das ist ja auch genau die Kunst oder das, was einen guten Tätowierer von einem weniger guten unterscheidet, ist, dass Tätowierungen von vornherein so angelegt werden müssen, dass sie gut altern. Das ist halt eben genau der Punkt. Und da gibt es eben einige Dinge, die man auch im Hinblick auf die Komposition einer Tätowierung berücksichtigen kann, wie zum Beispiel, dass Linien nicht zu nah beieinander sind, wenn sie auch über einen längeren Zeitraum als zwei Linien erkannt werden sollen. Weil wenn eben man zwei dünne Linien hat, die nah zusammen sind, die Linien werden unscharf und werden dann zu einer dickeren Linie mit der Zeit. Und es ist eben so, dass dann, wenn man eine Komposition für eine Tätowierung entwickelt, dass man das eben so schon vorausplanen kann, dass man diese Alterung antizipiert.
Und das machen die Tätowierer, ja?
Das machen die Tätowierer, genau. Deshalb ist es auch oft so, dass Tätowierer dann, wenn man beispielsweise mit einer Idee oder einer Zeichnung zu ihnen kommt, die dann auch nochmal selber zeichnen und eben so konzipieren, dass sie halt eben auch als Tätowierung gut funktionieren.
Kann man das denn in Millimeter oder Zehntelmillimetern bemessen, wie sich so eine Linie verändert?
Also so aus eigener Erfahrung oder wenn ich mal so auf meine eigene Haut gucke, hier gibt es so einige Outlines, die vielleicht ein Millimeter dick sind. Die sind bestimmt zum Teil inzwischen schon doppelt so dick.
Ah, das ist viel.
Ja, aber das ist klar, dass das so ist. Also das wurde auch schon in der Forschung Anfang des 20. Jahrhunderts beobachtet. Und ja, und dementsprechend wird das halt mitgeplant, ne? Wenn man es richtig macht.
Ein anderes Ding ist ja, dass die dann vermutlich auch so vergrauen, sage ich mal, die Kontraste nachlassen.
Genau, das ist auch natürlich ein Faktor, ne? Dass zum Beispiel bei starker Einstrahlung durch Sonnenlicht auch Farben ganz stark verblassen können. Und schwarz wird natürlich auch nicht so knackig schwarz bleiben wie bei einer neuen Tätowierung, sondern wird etwas verblassen.
Da ich ja jetzt mit einem Kunsthistoriker spreche, ja, können wir ja eigentlich auch mal darüber reden, wie dann das ideale Tattoo aussehen müsste, das sozusagen diese Veränderungen mit einbezieht. Also da sind wir ja eigentlich beim Aquarell angekommen, oder?
Nee, gerade tatsächlich nicht. Weil beim Aquarell ist es ja meistens so, solange man jetzt keine aquarellierte Federzeichnung hat oder so, dass Aquarelle sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie überhaupt keine Umrisse haben, sondern das sind ja wirklich nur Farbfelder, die sich aneinander oder übereinander befinden. Und Tätowierungen sind ja eben so konzipiert, dass sie oft Outlines haben, also dass die Farbfelder begrenzt sind bei den traditionellen Tätowierungen durch eine schwarze Linie und sie somit eben auch lange lesbar sind.
Momentan gibt es ja auch eine Diskussion um Farbverbote für Tattoo-Studios, also so ein bestimmtes Blau und genau. Ein bestimmtes Grün, die sollen vom Markt genommen werden, weil sie schädlich sein könnten. Was würde das denn für die Szene bedeuten, wenn diese Farben verboten werden?
Ja, bei dem aktuellen Farbenverbot geht es ja ganz grob darum, dass ein Blau, wie Sie auch schon sagten, und ein Grünpigment verboten werden soll. Das würde zur Folge haben, dass etwa 66% aller Tätowierfarben, die es gibt, nicht mehr existieren würden. Das wäre natürlich schlecht, weil eben diese Farben nicht mehr verfügbar wären und zusätzlich wäre es natürlich auch noch ein Problem, da solche Farben dann natürlich trotzdem weiterverwendet werden, aber eben auf anderen Wegen sich beschafft werden. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Entscheidung, dass man das machen möchte oder eben der Plan, das umzusetzen, basiert auf keiner wissenschaftlichen, auf keinem Beleg dafür, dass diese Tätowierfarben tatsächlich auch schädlich sind. Mhm. Da gibt es jetzt eben so eine Petition auch, ich glaube unter tattoofarben.info findet man da mehr Informationen, wo man eben dann an dieser Petition teilnehmen kann, was dann eben das Ziel haben soll, dass diese Farben dann tatsächlich auch mal untersucht werden und eben dann sehr wahrscheinlich das Ergebnis da rauskommt, dass diese Farben eben keine Gefahr darstellen und somit können sie dann auch nicht verboten werden.
Herr Wittmann, nochmal zum Schluss, was nehmen wir denn mit, wenn wir verhindern wollen, dass diese schönen Tattoos, die wir uns stechen lassen, verschwimmen, sage ich mal ein bisschen übertrieben. Also, sie sollten anscheinend nicht zu fein, nicht zu kleinteilig sein.
Genau, die sollten nicht zu kleinteilig sein. Sie sollten klar strukturiert sein, bestenfalls auch eine Umrisslinie haben, also die einzelnen Bestandteile des Motivs. Und was natürlich auch ganz hilfreich ist, wenn es eine gute Verteilung von Kontrasten gibt. Ne? Also dass einfach starke Kontraste nebeneinander sind.
Und ein bisschen auch in die Fläche gehen.
Genau.
Okay. Der Kunsthistoriker Ole Wittmann über Unschärfe bei Tattoos in dieser Echtzeit. Danke, Herr Wittmann.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Die chinesische Regierung hat ja auf der Höhe der Proteste in Hongkong ein Einfuhrverbot verhängt. Und zwar für schwarze Shirts, also quasi die Uniform der Protestierenden. Schwarze Shirts, schwarze Kapuzenpullover. Denn damit bleibt man in der Öffentlichkeit weitgehend anonym, unerkannt. Modedesigner gehen inzwischen aber noch ganz andere Wege, um Tarnkleidung für den politischen Aktivisten zu entwickeln. Eine ganze Ausstellung im Rotterdamer Architektur- und Designzentrum widmet sich diesem Thema. Kerstin Schweighöfer hat sie für die Echtzeit besucht.
Na, das ist die Tätowierung, der Hoodie.
Der Kapuzenpullover sei eben nicht nur ein Designklassiker, sondern auch ein Garant des Unerkanntbleibens in der Öffentlichkeit. Er ist unser letztes politisches Kleidungsstück, so Esther Martens vom Design- und Architekturzentrum Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, das gerade eine Ausstellung zum Hoodie zeigt.
Es ist das letzte politische Kleidungsstück, nennen wir es.
Mode, die so wie die Kapuze Schutz bietet vor automatischer Gesichtserkennung und Überwachungskameras hat gerade Hochkonjunktur. Von der neuen Generation der Tarnkleidung wird aber noch mehr verlangt, als Blicke abzuhalten. Sie soll auch vor Funknetzen schützen, vor GPS-Tracking und Strahlung jeglicher Art. Die Demonstranten in Hongkong haben sich dafür mit Taucherbrillen beholfen, mit Schirmen und Atemschutzmasken. Und ihre Ausweise, die mit Funk-Mikrochips versehen sind, haben sie in Alufolie gewickelt, damit die Radiowellen der Polizei daran abprallen. Sie hätten sich auch den Tarnmantel der beiden niederländischen Designer Marsha Sraren und Leon Bau überziehen können. Die beiden haben sich zu Project Cover zusammengeschlossen. Cover wie bedecken, schützen, unsichtbar machen. So wie ihr Mantel, der auf der Rotterdamer Ausstellung nicht fehlen darf.
Uns Werk steht meteen al am Beginn von der Ausstellung.
Schon von weitem leuchtet er dem Ausstellungsbesucher silbrig glänzend entgegen.
Bitte schön, ja.
Eine typisch holländische Regenjacke scheint es auf den ersten Blick. Ideal zum Fietzen, also auf dem Rad. Schick und praktisch, mit einer extra großen Kapuze. Doch dieser Mantel schützt nicht nur vor Wind und Regen, erklärt Marsha Sraren.
Das ist ein Jas. Wir nennen ihn den Anti-Surveillance-Code Type 2. Und dieser Jas beschermt deine Privacy, wenn du ihn trägst.
Wer ihn anzieht, befindet sich in einem strahlendichten Raum. Alles, was du direkt auf dem Körper trägst, also dein Handy, dein Portemonnaie mit den Bankkarten, das alles ist nicht mehr zu orten und kann nicht gelesen werden.
Denn der Stoff dieses Kapuzenmantels enthält dünne Fäden aus Metall, Nickel und Kupfer. Dadurch entsteht eine Art tragbarer Faraday'scher Käfig, mit dessen Hilfe das Rotterdamer Design-Duo den Menschen die Kontrolle über ihre Privatsphäre zurückgeben will. Oft unbemerkt leben wir doch mittlerweile in einer Infosphäre, meint Sraren.
Diese Infosphäre ist unsichtbar und wächst atemberaubend schnell. Internet, Wi-Fi, Funksignale. Aber das nehmen wir alles nicht wahr, weil wir es nicht sehen. Die meisten Menschen bewegen sich völlig schutzlos in dieser Infosphäre. Sie lassen zu, dass sensible Daten privater Natur von jedem nachverfolgt und missbraucht werden können. Kleidung hat immer eine Schutzfunktion und unser Mantel soll auch davor schützen.
Wir wollen die Kleidung machen, die beschermt gegen die Infosphäre.
Ähnliche Kapuzenmäntel haben auch andere Designer entworfen. Der von Nicole Scheller aus Leipzig zum Beispiel soll Nachtsicht- und Wärmebildkameras verwirren. Am Rand der Kapuze wird eine Folie eingenäht, die das Infrarotlicht von Wärmebildkameras reflektiert, sodass es nicht bis zum Gesicht vordringen kann. Die amerikanische Designerin Kate Rose hingegen bringt automatische Kennzeichenlesegeräte durcheinander. Sie entwirft Pullis, die mit lauter falschen Autokennzeichen bedruckt sind. Von den Geräten aber werden sie aufgenommen und sorgen so für Chaos. Vorteilhaft sieht man in den meisten Tarnklamotten nicht aus. Oft sind sie extrem unförmig geschnitten, damit keine Rückschlüsse auf den Körperbau des Trägers gezogen werden können. Der Mantel von Project Cover ist da eine Ausnahme. Er ist zwar großzügig geschnitten, aber ohne an ein Zelt zu erinnern. Disconnect in Style lautet das Motto. Man sollte dabei schon gut aussehen.
In Style.
Das war den beiden Designern wichtig.
Ein bisschen leuk bijloopt.
Ihr Mantel war schon auf Ausstellungen in Brüssel und Paris zu sehen, in New York, Seoul und Peking.
Ja, in Brüssel, in Paris, New York. Seoul, Beijing steht es nu.
Kaufen kann man ihn auch, aber vorerst ist er teuer und nur in einer Auflage von 10 Stück auf dem Markt. Kosten pro Exemplar 1.450 Euro. Eine Frau in Süddeutschland habe gerade ein Exemplar bestellt, erzählt Marsha.
Nu ga ik de derde maken voor een Duitse vrouw toevallig.
Zuvor hat sie den Mantel bereits an einen Mann in London verkauft und an einen in Hongkong.
Kunstobjekt und Tarnobjekt Kerstin Schweighöfer über Kleidung als Schutz vor Sichtbarkeit und damit ein politisches Statement. Das war der Echtzeit-Podcast Unscharf, ein Lob auf das verschwommene Bild. Unsere Echtzeit-Serie können Sie im Extra-Serien-Podcast von Deutschlandfunk Kultur hören. Ich bin Marietta Schwarz und setz mir mal wieder meine Brille auf. Tschüss!